Jetzt muss ich mal noch was erklären. Und zwar, als ich Marian meine ersten Gedanken zu dieser Predigt geschrieben habe, waren das genau die Gedanken. Und ich merke, dass eine Predigt manchmal wie so ein Hefeteig ist. Denn da nimmt man die Zutaten, kippt es zusammen und dann knetet man dann so einmal durch. Und dann lässt man es ein bisschen reifen und dann am nächsten Tag wird wieder geknetet. Ich mache also nicht eine Predigt am Stück, sondern ich lasse es so Step by Step reifen. Und dann kann es passieren, dass so wie das Rezept ursprünglich mal aussah, das ein bisschen anders dann das Brot schmeckt, als es ursprünglich mal gedacht war oder so. Ich kann das nicht richtig erklären, aber so entstehen Predigten bei mir. Von daher ist der Schwerpunkt jetzt nicht ganz auf dem Wachsen und Reifen, aber auch, es hat was mit unserem Glauben zu tun, der reifen soll, der reifen darf, es ist Gottes Anliegen. Und ich habe aber beim Kneten und Zutaten rein und wie auch immer, habe ich gemerkt, dass es auf eine wichtige Sache ankommt, nämlich, habe für mich einen Untertitel gemacht und habe das unterschrieben, Glaube zeitgemäß leben mit kompromisslos. Und jetzt gebe ich zu, das klingt natürlich provokant. Glaube zeitgemäß leben, das ist ja so unser Jahresthema, über dieses Thema haben wir schon mehrmals nachgedacht. Und wenn wir da jetzt hören, Glaube zeitgemäß leben muss kompromisslos sein, dann ist das provokant. Vor allem in einer Zeit, in unserer Gesellschaft, die ja sehr davon lebt, vom gegenseitigen Kompromisse schließen. Also, ich habe meine Meinung, du hast deine Meinung, meine ist gut und deine ist gut. Wir lassen das stehen. Oder wir sind unterschiedlicher Meinung, wir versuchen uns zu einigen und dann haben wir die Mitte vielleicht und dann ist es auch gut. Oder ich habe meine Werte und du hast deine und wir lassen es stehen. Ich habe meinen Glauben, du hast deinen Glauben. Wenn das für dich stimmt, ist gut. Wenn das für mich stimmt, ist gut. So. Das ist unsere Zeit. Und wenn da jemand mit einem Absolutheitsanspruch kommt, dann ist das provokant, dann ist das anstößig. Nun glauben wir an einen Gott, der einen alleinigen Wahrheitsanspruch hat. Jesus hat selber von sich gesagt, ich bin der Weg. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist voll anstößig in unserer Zeit. Und das ist nichts Neues, das ist schon länger so. Und da haben sich so zwei Trends herausgebildet, darüber haben wir schon geredet, ich wiederhole das einfach nur nochmal, dass Christen gemerkt haben, wir sind mit unserem Glauben, mit unserer Botschaft anstößig in dieser Welt. Dass manche angefangen haben, das Evangelium oder den Glauben ein bisschen anzupassen, ein bisschen zu liberalisieren, dass es nicht mehr ganz so anstößig wirkt. Das ist so die eine Richtung, sich anzupassen an die gegenwärtige Zeit und an die Gesellschaft. Und das andere, dass Christen sich abgegrenzt haben von der Welt und von den Werten, die gerade existieren. Abgegrenzt und sich so ein bisschen zurückgezogen, so in ihre fromme Welt, in ihre Gemeindewelt, in ihre christliche Sozialisation. Problem ist nur, dass Jesus gesagt hat, ihr seid zwar nicht in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt, aber ihr seid in der Welt. Und zurückgezogen und isoliert zu leben, ist offensichtlich nicht so richtig. Also, ist so diese Spannung, gell, zwischen Anpassen und zwischen Zurückzug oder Abgrenzung, irgendwo in diesem Spannungsfeld leben wir. Und egal in welchem Jahrhundert Immer waren die Christen herausgefordert, in ihrer Zeit zu überlegen, was bedeutet das für uns? Wie leben wir in unserer Zeit unseren Glauben, sodass wir zwischen nicht in die eine oder in die andere Richtung expandieren, sondern dass wir irgendwo da einen guten Weg finden, als Licht und als Salz in dieser Welt zu sein. Nicht angepasst, aber auch nicht abgegrenzt. So, also, das haben wir schon mal beredet. Und die Frage steht natürlich für uns auch in unserer Zeit, wie können wir fröhlich mit Jesus unterwegs sein, mitten in unserem Alltag, mitten unter Menschen, die Gott nicht kennen, die andere Werte haben, die andere Vorstellungen haben, sodass wir, ja, dass wir da irgendwie ein Anziehungspunkt werden können, dass wir, wie Jesus das gesagt hat, ein Licht sein können, ohne dass wir da viel Druck ausüben oder dass wir uns selber unter Druck setzen, sondern ganz entspannt unseren Glauben leben. Wie kann ich mein Glauben leben in meiner Zeit, in meinem Umfeld entspannt, aber so, dass es interessant ist für andere? Ich finde, es gibt in der Bibel ein ganz gutes Beispiel von einem Mann, den wollen wir uns heute mal ein bisschen ansehen, der das irgendwie, finde ich, gut gemacht hat in seiner Zeit. Und zwar ist das der Daniel. Daniel und seine drei Freunde. Die haben ja in Israel gelebt und der König Nebukadnezar kam von Babylon, hat sein babylonisches Weltreich ausgebreitet, kam also auch nach Israel, hat Jerusalem belagert und hat dort junge Männer weggeführt. Das waren so die Elite-Jugendliche, die konnte er gut gebrauchen in seinem Reich und hat sie mitgenommen nach Babylon. Das ist so die Situation und jetzt lese ich uns mal ein paar Verse aus dem Daniel vor. Unter den Judäern, die ausgesucht wurden, waren Daniel, Hananias, Mischael und Asaria. So. Der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belsatsar, Hanania Schadrach und Mischael Meschach und Asaria Abednego. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aschpenas auf, die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Gott sorgte dafür, dass Aschpenas Daniel wohlgesinnt war und Verständnis für ihn zeigte. Trotzdem hatte der Mann Bedenken. Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat festgelegt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass ihr nicht so gesund ausseht wie die anderen jungen Männer, lässt er mich köpfen. Da wandte sich Daniel an den Aufseher, den der oberste Hofbeamte über ihn und seine drei Freunde gesetzt hatte. Versuche es doch 10 Tage lang, uns Gemüse und Wasser zu geben. Danach vergleiche unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von der Tafel des Königs essen. Und dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun willst. Der Aufseher willigte ein und erfüllte ihren Wunsch. Nach 10 Tagen sahen Daniel und seine Freunde sogar gesünder und kräftiger aus als alle anderen, die von den königlichen Speisen bekamen. Darum gab der Aufseher ihnen von nun an immer Gemüse von der Tafel des Königs. Darum gab der Aufseher ihnen von nun an immer Gemüse von der Tafel des Königs. Ja, so, genau. Danke. muss ich ein bisschen in die Situation dieser jungen Männer reinversetzen. Die sind ja weggeschleppt worden von zu Hause, weg aus ihren Familien, weggeschleppt aus ihrem Umfeld, aus ihrer Kultur und sind jetzt in einem völlig fremden Umfeld. Andere Kultur, andere Religion, andere Werte, alles anders. Und jetzt müssen die sich da zurechtfinden. Und sie sind ja immer noch Juden. Sie sind jüdisch geprägt. Sie haben ihren jüdischen Glauben. Sie haben ihre jüdischen Werte. Und jetzt ist die große Herausforderung, wie leben sie jetzt in ihrem Umfeld? Um sich nicht zu sehr anzupassen, aber auch nicht zu sehr abzugrenzen. Und der Daniel und seine drei Freunde, die werden nun von diesem König oder von was weiß ich wem ausgebildet. Sie sollen mal zur Elite vom Hofstaat gehören. Und die werden ausgebildet mit den damals besten Möglichkeiten, die es gab. Und sie sollen auch die besten Speisen bekommen, nämlich direkt von der Tafel des Königs. Das ist an sich ein absolutes Privileg, was die genießen dürfen. Gell? Das muss man sich bewusst machen. Und der Daniel, der akzeptiert offensichtlich sehr viel. Das muss man sich jetzt vorstellen. Gell? Das ist wirklich sehr, sehr heidnisch dort alles. Sehr, sehr, der Götterkult war dort voll präsent, absolut im Alltag. Das, was die als Wissenschaft hatten, da war viel Astrologie dabei. Das haben die alles lernen müssen. Ich meine, sie haben jetzt auch nicht so viel Wahl gehabt, aber sie haben das zumindest erst mal hingenommen. Und dann gab es einen Punkt. Und da war so die Grenze erreicht. Da hat der Daniel gesagt, weiter nicht. Hier machen wir nicht mit. Eben bei den Speisen des Königs. Und es gab drei Gründe dafür, warum die jungen Männer die Speisen eben nicht essen wollten. Das eine, für Juden war es eine Pflicht, koscher zu essen. Das, was da auf der Tafel des Königs lag, das war garantiert nicht koscher. Das zweite, einige Speisen waren Götzenopfer. Dort in Babylon war das völlig normal, dass man Fleisch und was weiß ich geopfert hat und dann hat man es genommen und hat es gegessen. Und das haben sie vorgesetzt gekriegt. Das war, wussten also genau, es ist anderen Göttern geweiht. Und mit dem Essen verband man auch Gemeinschaft. Also Essen war damals in der Zeit, hatte hohe Bedeutung gehabt für den Gemeinschaftsfaktor. Und Juden war es verboten, mit Ungläubigen, also mit Nichtjuden, zusammen zu essen. Später hat Jesus ja mit Zöllnern und Sündern zusammen gegessen. Und was haben die Pharisäer gemacht? Die haben sich aufgeregt. Warum? Nicht wegen dem Essen, sondern wegen der Gemeinschaft. Jesus hat nämlich sich mit ihnen da solidarisiert. Er hat damit demonstriert, ich gehöre zu euch oder ihr gehört zu mir. Und das war schon damals da in Babylon so. Es war klar, wenn die Juden da mit den anderen da essen, dass die sympathisieren miteinander. Und das waren also drei Gründe, dass das war ein No-Go. Im Grunde genommen ging es eigentlich nicht um das Essen, nicht so sehr um die Gemeinschaft, sondern es ging um die Gottesfrage. Die Frage, zu welchem Gott bekenne ich mich? Und für den Daniel und seine Freunde war klar, wir haben nur einen Gott. Und nur zu ihm wollen wir uns bekennen. Und egal, was es jetzt für Konsequenzen hat, wir stehen dazu. Es war eine Gottesfrage. Wem unterwerfe ich mich? Wenn man sich jetzt so ein bisschen da reindenkt, könnte man überlegen, ich meine, in der Situation hätte der Daniel auch sagen können, ja, okay, das ist jetzt alles ein bisschen spezielle Situation. Zu Hause ist das einfacher, jetzt hier unter den Umständen müsste man vielleicht doch hier oder da Kompromisse eingehen, weil ja, das ist jetzt alles hier ein bisschen schwierig. Hätte sagen können, okay, es ist zwar jetzt Götzenopferfleisch, aber wir beten ja nicht andere Götter an, wir essen halt nur das Zeug da, wir sind mit dem Herzen doch nicht da und so. Das wäre so ein bisschen wie eine Ausrede gewesen. Oder vielleicht hätte auch Angst irgendwo eine Rolle gespielt und sie hätten sagen können, also ehe wir jetzt einen Kopf kürzer gemacht wären, dann setzen wir uns halt lieber an die Tafel vom König. So tragisch ist das jetzt nicht. Der Nebukadnezar, das war übrigens der hat später dann mal einen Ofen 7-mal heißer angeheizt, um die Freunde da reinzustecken. Also das war kein Guter, es ging hier wirklich drum, ja, vielleicht sogar Leben oder Tod. Also war nicht ganz lustig. Der Aufseher hat sogar Angst gehabt, den Kopf zu verlieren. Oder sie hätten so vielleicht eine Ausrede bringen können, hätten gesagt, ja, also wenn wir jetzt hier wirklich gut lernen sollen und gut uns entwickeln sollen, wenn wir da jetzt anfangen und Suppe essen, das, oh, was soll das werden und so. Es gibt ja 100 Dinge, die man so als Ausrede verwenden kann. Ich kann mich noch erinnern an meine Zeit auf Krishona. Da war das noch so üblich, gab es jeden Montag Suppe. Und das war ein spezielles Essen, das war nämlich die sogenannte Missionssuppe. Und das hat nämlich den Hintergrund gehabt, man hat am Montag hat man einfacher gekocht und das, was in der Küche dann an Geld eingespart worden ist, das wurde an die Mission gespendet. Und nach dem Mittagessen, dann wurde im Speisesaal dann auch gleich noch für die Mission gebetet oder für Missionswerke und Missionare und so. An sich gar keine so dumme Sache, ist ein alter Zopf gewesen von weiß ich wie viel 100 Jahren. Aber an sich, ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Aber irgendwie ist hin und wieder mal genau über diese Missionssuppe diskutiert worden. Und dann wurde das in Frage gestellt, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist und sinnvoll. Und dann hat man gesagt, ja, doch, wir machen das weiter und so. Und dann war ich auf Krishona und dann habe ich auch mal so ein Studentenforum miterlebt, wo wieder das Thema Missionssuppe auf den Tisch kam. Und dann haben dann vor allem zwei Studenten haben dann sehr diskutiert, dass weil sie ja so intensiv lernen müssen und sich konzentrieren müssen, dann brauchen sie auch wirklich gutes Essen und nicht einfach Suppe und das geht doch nicht. Und also, das Lustige an der ganzen Sache war, das waren die beiden kräftigsten von allen. Ich würde sagen, gerade die hätten es nicht unbedingt nötig gehabt. Aber das ist auch so eine Ausrede. So, ja, es geht gar nicht anders. Wir brauchen gutes Essen, damit wir gut lernen können. Ich finde, dieser Daniel und seine drei Freunde sind irgendwie ein Vorbild für einen kompromisslosen Glauben. Ein Vorbild für einen kompromisslosen Glauben. Und nicht nur für einen kompromisslosen Glauben, sondern sie stehen ein für ihren Gott und für seine Werte. Und ich finde, so sind auch wir in unserer Zeit herausgefordert, einzustehen für unseren Gott und für die Wahrheit, für seine Werte in unserem Umfeld. Für die Wahrheit, nämlich dass er gekommen ist, um die Menschheit zu retten, dass er sich hingegeben hat, um Versöhnung zu schaffen. Und da ist es nämlich nicht egal, was ich glaube oder wie ich orientiert bin oder was ich für Werte vertrete, sondern es geht um ihn, um den lebendigen Gott, um den Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist der Maßstab. Lass uns doch einstehen für die Wahrheit und für die Werte, die wir in der Bibel sehen. Weil Menschen, gerade in unserer Zeit, in unserer liberalen Zeit, suchen Orientierung. Und gerade da brauchst Werte, brauchst die Wahrheit, auch wenn sie anstößig ist. Aber Menschen suchen danach. Es braucht uns nicht nur als Licht und Salz, so wie es Jesus gesagt hat, sondern ich glaube, es braucht uns als Leuchttürme. Und wenn ich das so höre, da kann es sein, dass ich denke, das macht so Druck, ich muss Leuchtturm sein, ich muss missionieren, ich muss andere erreichen und so. Ich muss erstmal gar nicht, sondern ich darf einfach fröhlich meinen Glauben leben. Und alles andere bewirkt der Heilige Geist durch mich durch, scheint durch mich durch. Es hat mal jemand gesagt, predige das Evangelium und wenn es sein muss, mit Worten. Und ich denke, das ist genau der Punkt. Ich muss gar nicht viel machen. Einfach mit Jesus unterwegs sein. Und dann kann es sein, dass andere das merken. Und es kann aber auch sein, dass es dran ist, dass ich auch mal was sage. Aber ich kann einfach erstmal ganz entspannt meinen Glauben leben. Und genau das ist es, was Jesus meint. Licht sein und Salz sein, einfach da sein. Und wir sind es schon. Das Coole hier an der Geschichte mit dem Daniel ist, Gott belohnt die Treue von den Vieren. Er belohnt diese Konsequenz oder diese Kompromisslosigkeit im Glauben. Denn nach der Probezeit sehen die besser aus als alle anderen. Die sahen vorher schon gut aus, aber jetzt sehen sie noch besser aus. Gott steht dazu, dass jemand zu ihm steht. Und ich denke, das ist auch bei uns so, Gott steht zu uns, wenn wir zu ihm stehen. Da muss ich auch keine Angst haben vor irgendwelchen Konsequenzen. Es kann sein, dass es mal irgendwie ein unangenehmes Gespräch gibt oder so. Aber wir werden hier nicht verfolgt oder Kopf kürzer gemacht oder so. Ich glaube aber, wir als Christen, egal in welcher Altersgruppe, stehen in der Versuchung, hier und da Kompromisse zu machen in unserem Glauben. Eben nicht so kompromissfrei unterwegs zu sein. Ich sage nicht, dass das so ist, aber ich sage, die Versuchung ist da. Und das weiß, glaube ich, jeder so am allerbesten, wie das genau aussieht. Dass ich in meinem Alltag vielleicht hier oder da sage, ich bin zwar Christ und so, aber das oder das ist jetzt nicht so schlimm. Erstens sieht es keiner, zweitens weiß es keiner, drittens Gott vergibt auch wieder, er ist ja gnädig. Und plötzlich kommen da so Ausreden rein, gell, so. Oder ich bin vielleicht nicht immer so ganz ehrlich, meine das nicht böse, aber es kommt mir irgendwie so raus. Oder ich lebe in irgendeiner ungeklärten Beziehung. Ich weiß, eigentlich ist es nicht so ganz okay, aber ja, andere machen das ja auch und so. Oder ich dulde bewusst Sünde in meinem Leben. Ich weiß, das ist nicht in Ordnung, aber ich toleriere es. Und die Folge von solchen Kompromissen ist, dass mein Glaube an Strahlkraft verliert. Dass mein Glaube belanglos wird. Und plötzlich merken die Leute in meinem Umfeld, oh ja, die ist doch genauso wie wir. Oder was ist denn da anders an Christen? Warum soll ich mich da für die Bibel interessieren? Vielleicht habe ich plötzlich den Eindruck, das Segen in meinem Leben, der fehlt. Das war schon mal anders. Wo ist denn Gott eigentlich? Ja, ich weiß, er ist da, aber ja, ich spüre da nicht mehr so viel und es läuft da nicht mehr so gut. Vielleicht hat es was mit meinen Kompromissen zu tun. Und da steht so die Frage im Raum, wie gelingt es, dass wir unseren Glauben konsequent oder kompromisslos leben, dass wir eben fröhlich und freudig mit Jesus unterwegs sind? Wie gelingt das? Und da gibt es ein kleines Detail, das ich einfach so überlesen habe, aber ich will es hier nochmal zeigen. Hier steht nämlich, Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken. Daniel nahm sich fest vor. Das ist eine Kleinigkeit, überliest man schnell, aber es ist ein total entscheidender Punkt. Es ist gut, wenn ich mir vorher überlege, was ist mir wichtig? Wo kann ich tolerant sein? Und was sind Dinge, die sind nicht verhandelbar? Es gibt Dinge, über die kann man diskutieren. Es gibt Dinge, da kann man Kompromisse finden. Gerade so unter Christen, da ist in der Vergangenheit ist dann über manche Themen diskutiert worden, wo so die Meinungen auseinandergegangen sind. Irgendwann ging es mal um das Tanzen, da dürfen Christen tanzen? Die einen, nein, das ist völlig weltlich, das geht gar nicht. Die anderen haben gesagt, ja, in der Bibel steht doch auch, David getanzt und in den Psalmen wird getanzt und tanzen und so, es kommt immer auf den Kontext an. Okay, gut. Dann war so das Thema Fernseher, dürfen Christen einen Fernseher haben? Nein, vom Teufel, steht schon in der Offenbarung, das Bild, das da redet und so. Und die anderen, na, ist gar nicht so schlimm, kommt immer drauf an, was man guckt und so. Und dann haben welche ihren Fernseher versteckt, wenn der Pastor nach Hause kam, haben sie abgedeckt, ja, besser. Okay, also, das sind alles Dinge, da gehen die Meinungen auseinander. Da muss man für sich selber irgendwie entscheiden, nach dem eigenen Gewissen, was ist richtig, was ist falsch. Steht nicht in der Bibel. Und es ist auch nicht heilsentscheidend. Musikstil war auch so eine lange Zeit ein Thema. Oder die Musikinstrumente, ist Orgel nun das Heilig oder das Schlagzeug? Oder, genau. Also. Aber es gibt Dinge in der Bibel oder in unserem Glauben, die sind eben nicht verhandelbar. Und da kann es gut sein, vorher mal zu überlegen, was ist mir wichtig? Oder besser gesagt, was ist mein Fundament? Wovon werd ich nie abrücken? Was will ich nicht tolerieren? Und wenn ich dann in eine Situation reinkomme oder vielleicht in Versuchung komme, wenn mein Glauben auf die Probe gestellt wird, dann ist es gut, wenn ich vorher schon eine Entscheidung getroffen habe. Vielleicht habe ich mich mal dazu entschieden, großzügig zu sein in meinem Leben und gerne meinen Zehnten zu geben. Und wenn dann vielleicht das Budget schmaler wird, dann hilft mir das zu sagen, okay, und wenn das Budget schmaler ist, ich gebe trotzdem meinen Zehnten und ich gebe sogar darüber hinaus, weil mir ist es wichtig, großzügig zu sein. Oder ich habe mich vielleicht entschieden, ehrlich zu sein. Das kann mir helfen, wenn ich im Alltag unterwegs bin, meine Worte vielleicht bedachter zu wählen. Dass mir da nicht Dinge rausrutschen, die vielleicht unehrlich sind. Oder wo Gelegenheiten sind für Unehrlichkeit zu sagen, nein, und ich werde es nicht machen. Ich habe mich dafür entschieden. Oder dass ich mich entschieden habe, in geklärten Beziehungen zu leben. Und wenn ich zum Beispiel einen Konflikt habe mit jemandem, dann hilft mir das, die Sache gleich anzugehen und nicht auf die lange Bank zu schieben und jahrelang zu warten, bis sich das vielleicht von selber klärt, sondern zu sagen, okay, und ich möchte mit allen Menschen, soweit es an mir liegt, in Frieden leben. Und ich gehe es an. Kann helfen, wenn ich mich vorher dafür entschieden habe, was ist mir wichtig. Du musst wissen, wofür du stehst, dann fällt es dir leichter, konsequent durch den Alltag zu gehen. Vielleicht merkt doch jemand, okay, wenn wir so über Kompromisse reden, ehrlich gesagt, gehe ich auch hier und da Kompromisse ein. Vielleicht sagt das jemand. Vielleicht weiß auch jemand ganz genau, an der und der Stelle habe ich Kompromiss. Und ich weiß, es ist eigentlich nicht okay. Möchte ich wirklich dazu ermutigen, da eine Entscheidung zu treffen und das anders zu machen, die Sache zu bereinigen, weil Gott wird es belohnen. Dort, wo ich weiß, es ist nicht gut und ich entscheide mich dazu aufzuräumen, wird Gott es belohnen. Es wird besser werden als vorher. Ich werde Freude erleben, der Segen wird in meinem Leben fließen. Ich ermutige dazu, Kompromisse, faule Kompromisse beiseite zu legen, sie mit Jesus mal zu bereden. Weil er freut sich, wenn wir kompromisslos mit ihm unterwegs sind. Ich möchte zum Schluss noch einen Vers aus dem Römer ans Ende stellen. Da hat der Paulus gesagt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Das hat übrigens auch was mit Wachstum zu tun, um wieder an den Anfang zu kommen. Gottes Ziel ist mit uns, dass unser Glauben wächst, dass die Beziehung mit ihm wächst und sie wächst, wenn wir ehrlich mit ihm unterwegs sind, wenn wir fröhlich mit ihm unterwegs sind, wenn wir kompromisslos mit ihm unterwegs sind. Ja. Amen.